Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich wieder ein schönes Interview für euch und zwar heißt die liebe Lisa Sierch hier vom Webgeist, einer SEO-Agentur. Die hat Lisa zusammen mit ihrem Mann und wir kennen uns über LinkedIn, da bin ich ja sehr, sehr aktiv und irgendwie haben wir uns da gefunden und auch mal privat geschrieben und Lisa war auch in einem meiner Webmeetings, Höhen und Tiefen selbstständige Mamas und ja, jetzt schenkt Lisa mir ihre Zeit und spricht über ihre Selbstständigkeit als Mama mit einer eigenen Suchmaschinenoptimierungsagentur, wer nicht weiß, was SEO ist. Hallo Lisa, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Wie immer, stell dich doch nochmal in deinen eigenen Worten vor. Wichtig ist hier zu wissen, seit wann bist du selbstständig, warst du mal angestellt und wie alt ist dein Kind? Und ja, genau.
Ja, gerne. Also, wir haben 2016 Webgeist gegründet, hatten davor schon eine Firma und sind aber dann zu zweit einfach weitergegangen. Und ich war tatsächlich lange Zeit angestellt, auch in Agenturen. Und mir hat das auch sehr Spaß gemacht, mit Kunden immer zusammenzuarbeiten. Ich habe aber gemerkt, es ist immer, man arbeitet nur für andere. Also man macht nie sein eigenes Ding, man muss sich sehr anpassen. Und es war mit der Beweggrund, selbst zu gründen, weil wir natürlich auch eigene Vorstellungen haben, wie man Kunden am besten betreuen kann. Und so hat sich das ergeben, dass wir eben selber gegründet haben. Genau. Und wir haben 16 gegründet und unsere Kinder sind 2018 und 2020 geboren, also quasi während dem Unternehmensaufbau.
Hm. Genau. Okay. Das ist ja dann schon mal gar nicht so leicht, wenn man, also du kennst ja beide Seiten, ohne Kind gründen, das kennst du, und mit Kind selbstständig sein. Und ich gehe davon aus, wenn ihr 2016 gegründet habt, dass ihr 2018, wo das erste Kind kam, auch noch nicht da wart, wo ihr hin wolltet.
Also genau.
Ja immer, genau, und dann plötzlich wurde man so, naja, ich sag jetzt mal ein bisschen unschön ausgebremst. Und ja, willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Vielleicht auch, wo was so das Ziel war mit Webgeist, also 1:1 und wie es dann mit Kind sich geändert hat.
Genau, also mein Mann war vor mir selbstständig, also er hat quasi alleine gestartet und ich bin dann später mit eingestiegen. Also das ist vielleicht interessant zu wissen. Ja. Das ging so in die Richtung, also er ist auf Konferenzen gegangen, er hat Bücher gelesen und ich habe halt gemerkt, wow, da tut sich irgendwas, also in seinem Mindset quasi. Also er ändert einfach, wie er arbeiten möchte, es kommt viel Neues. Und das fand ich halt super spannend und ich war damals in Anstellung in einer Digitalagentur und habe halt so gemerkt, ja, ist irgendwie cool, das ganze Startup-Business und ja, Konferenzen und solche Dinge. Und natürlich war ich da irgendwie begeistert davon und habe mir gedacht, ja, wie soll das jetzt für mich weitergehen? Weil ich war ehrlich gesagt nicht so zufrieden in meinen Jobs. Also es hat immer so, ja, nach 2 Jahren wurde es dann immer sehr schwierig und habe dann gemerkt, ich komme da irgendwie an Grenzen. Ich kann nicht so genau das machen, was ich gerne machen würde. Auch so von den Kunden her, von der Kundenauswahl hat es in den Agenturen immer nicht so ganz gematcht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich halt gemerkt, auch wenn er sich jetzt weiterentwickelt und ich nicht, was passiert dann? Und das war so ein bisschen der Beweggrund, auch so sich das näher anzuschauen, also dass ich auch mit ihm da mich austausche und schaue, was können wir vielleicht gemeinsam bewegen. Mhm. Und ja, genau, so kam es quasi zum Start, dass ich wollte dann nochmal in-house gehen in Unternehmen, weil ich mir dachte, ja, kann man vielleicht mehr bewegen, wenn man direkt im Unternehmen arbeitet, in der Marketingabteilung. Und auch da habe ich in der Probezeit schon gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Und ehrlich gesagt, ich war müde, wieder einen neuen Job zu suchen und wieder von neuem anzufangen. Vor allem muss man wissen, meine Jobs waren auch immer befristet. Also ich war Anfang 30 und alle Jobs, die ich bekommen habe, waren befristet auf ein Jahr. Und dann hätte man geguckt, nach einem Jahr wird das verlängert so quasi. Und ich habe schon gemerkt, ja, Anfang 30, wollen wir noch Kinder, wie sieht's aus? Und ich konnte das aber gar nicht irgendwie für mich in meinen Kopf reinlassen, das Kinderthema, weil es halt mit den Jobs so unsicher war. Mhm. Und Genau, und da war das Selbstgründen halt, ja, zumindest die Flexibilität, die man dann zeitlich hat und auch von der Ausrichtung her, also wie man sich organisiert im Job, haben wir halt als Vorteil gesehen, also wir beide, sowohl mein Mann wie auch ich, weil wir wollten eben beide Kinder. Und so kam es eben dazu, dass wir gesagt haben, ja, wir probieren es, wir starten. Mhm. Genau.
Ja. Und dann hat es geklappt, dann hast du das erste Kind 2018 bekommen. Und
genau.
Das stelle ich mir wirklich so vor, wie und jetzt ist gar kein Raum, auch mental und körperlich, für Business. Das ist ja auch das, was viele Mamas so haben, dieses Zeitthema. Und ich wette, dass du auch bestimmt früh zurück an den Schreibtisch wolltest, aber vielleicht auch nicht konntest und vielleicht auch ein bisschen zerrissen warst. Wie war das so?
Ja, also wir haben gesagt, da wir Kinder wollen, haben wir die Aufteilung schon ein bisschen so gemacht, dass mein Mann die Kunden betreut und ich eher zuarbeite am Anfang. Das haben wir so vereinbart. Und ich hatte auch davor noch keine Kunden, erst dann später. Und wir haben halt gesagt, er hält den Kontakt mit den Kunden und ich mache Marketing für uns. Ich baue unsere eigene Webseite, pflege unsere Social-Media-Kanäle und baue für Kunden auch Webseiten. Also das habe ich auch gemacht. Mhm. Und wir hatten am Anfang ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir wollten natürlich gleichberechtigt uns um unseren Sohn kümmern und haben dann eben den Tag aufgeteilt in Vormittag und Nachmittag. Und ich habe oft die Vormittage gemacht, ja, oft die Nachmittage mit dem Kind, sodass, also mein Mann arbeitet sehr gern vormittags, weil er sich da gut konzentrieren kann. Und so sind wir dann gestartet und man hat aber gemerkt, ja, es ist irgendwie, ja, ständiger Wechsel und man hätte am Anfang sich vielleicht anders organisieren können. Mhm. Haben wir dann später auch gemacht, komme ich dann wahrscheinlich später auch noch drauf, wie wir es heute machen. Genau.
Das heißt, ja. Du hast schon mit kleinem Baby dann versucht oder geschafft zu arbeiten am Nachmittag, wenn dein Mann das Baby übernommen hat.
Genau, genau. Mhm.
Und, okay, also finde ich mega gut, habe ich auch damals gemacht, also ich hatte eins, war mein Sohn dann so mein zweites Kind, aber ich war nachmittags. Wir hatten irgendwann auch diese Aufteilung, irgendwann in der, was ich als VA unterwegs war, dann habe ich gemerkt, scheiße, die Zeitfenster, die ich habe, die passen nicht, ich muss mich mit meinem Mann aufteilen, der ist vormittags 6 Stunden und danach übernehme ich. So, an dem Stand waren wir irgendwann, aber mein Hirn war schon so in den Fritten, also schon so, dass ich mich gar nicht mehr, ich konnte nichts Produktives machen, nichts Kreatives, nur noch was Stumpfes, sage ich jetzt mal, also irgendwas Canva-Grafik, was so Struktur hat oder sowas. Wie war das für dich? Oder ging
ist
jetzt das?
Schon, ja, ist schon sehr lange her. Also, soweit ich mich erinnere, ging es, glaube ich, schon, weil ich eher so der Spättyp auch bin. Also, das liegt mir schon. Da kann ich mich schon erinnern, dass das ganz gut funktioniert hat. Wir hätten allerdings, ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten in den ersten Jahren einfach super viele rumprobiert und auch... wir sind spät dazu übergegangen, die Kunden zu fragen, was sie denn überhaupt brauchen. Also das sehe ich jetzt heute rückblickend so ein bisschen als Fehler, dass wir viel im eigenen probiert haben und wir hatten Ideen und haben sie dann auch gleich auf die Webseite gebaut, was natürlich Zeit frisst, bevor man rausgeht und schnell jemand fragt. Das machen wir heute. Mhm. Also heute sind wir schnell im Ideen skizzieren und dann eben Leute fragen dazu. Mhm. Und das war damals einfach ein bisschen zäh, weil wir viele Sachen einfach schon quasi ins Detail umgesetzt haben. Ich erinnere mich, also bildhaft ist zum Beispiel, ich habe eine Angebotstabelle bei uns auf der Webseite gebaut und wer Webseiten baut, weiß vielleicht, Tabellen zu bauen ist super schwierig, dass die halt auch am Handy funktionieren und ich habe mich da bestimmt 2 Wochen oder so damit beschäftigt, dass diese Tabelle gut aussieht. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Das ist so rückblickend natürlich schon so ein Learning, dass man schneller einfach den Bedarf abfragt bei den Kunden.
Das sind diese Details, an denen man sich aufhängt, weil es soll ja schön aussehen, weil es soll ja Eindruck machen, weil die Leute sollen ja auch denken, ich sag jetzt mal auch spitz denken, ich rede auch viel dann aus meinen Erfahrungen, dass man professionell unterwegs ist. So. Und ich kenne das auch, man hält sich an Kleinigkeiten. Der Klassiker ist für Starter Logo. Ne? Was ist denn mein Logo? Und dann hält man sich daran auf und. Und ich bin ja auch der Typ einfach machen, aber einfach machen ist gar nicht so leicht, sage ich auch. Wie fragst du denn die Leute eigentlich? Also wenn ich jetzt einen, für die Mamas, die zuhören, die ein Angebot, eine Dienstleistung haben und nicht wissen, wie es ankommt, wie würdest du die fragen, deine Zielgruppe oder wo und wie? Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben?
Genau, also wir machen ja auch Calls mit unseren Kunden und da redet man auch manchmal über persönliche Dinge, also so wie läuft es gerade. Viele haben auch Familie oder wir wissen halt die Situation, wie es gerade im Unternehmen ist und uns interessiert, gibt es da eine Weiterentwicklung, solche Dinge. Und wir versuchen sehr partnerschaftlich mit den Leuten eben zusammenzuarbeiten und nicht nur abzuliefern und dann wieder raus zu sein, sondern wir möchten schon mit den Kunden mitwachsen und miterleben. Und da ergibt sich natürlich dann schon, dass man mal fragen kann, hey, du kannst mir einen Gefallen tun. Wir haben gerade eine neue Idee. Kannst du da mal kurz drüber schauen? Was meinst du dazu? Und das machen auch tatsächlich die Leute. Also das ist wirklich sehr wertschätzend, der Umgang. Also da können wir wirklich, stoßen wir auf offene Ohren. Manchmal haben sie natürlich keine Zeit, aber wenn man dann nochmal fragt, hey, wir haben dir mal was geschickt, wäre uns super wichtig, dass du uns da weiterhilfst, das funktioniert gut. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe ein Stück weit mich da auch quasi die Scham wegnehmen müssen. Also ich hatte am Anfang auch immer die Vorstellung, man muss eben perfekt sein. Das ist schlecht, wenn man sagt, wenn man zugibt quasi, man weiß jetzt nicht genau, ob ein Angebot gut ankommt. Mhm. Ja, woher soll man es denn wissen? Also man kann es ja nur mit der Zielgruppe zusammen entwickeln. Also da kann ich auch jedem die Scheu davor nehmen, dass man da einfach offen ist und einfach mal fragt. Mhm. Das musste ich auch lernen.
Ja, genau. Kenne ich auch. Ich frage meine Zielgruppe über eine dauerhafte Google-Umfrage, die ich halt immer im Newsletter zum Beispiel teile. Das ist aber im Verhältnis zu meinen Hörern ein verschwindend geringer Prozentsatz, der sich da beteiligt hat. Aber danke an alle, die sich beteiligt haben. Ich glaube, es sind jetzt 32 Mamas und so bekomme ich auch ein Spiegelbild. Und du machst das direkt. Das ist natürlich noch viel transparenter und viel einleuchtender und hilfreicher.
Ja, wenn es sich ergibt, halt in einem Call, ansonsten machen wir auch per E-Mail oft solche Dinge, also dass wir per E-Mail was rausschicken, wir sind ja immer im Kontakt per E-Mail mit den Kunden.
Ja. Und was ist für dich jetzt als selbstständige Mutter, du machst es jetzt zusammen mit deinem Mann, also mit dem Papa der Kinder und du hast auch zwei, was ja auch nochmal wahrscheinlich für dich eine Veränderung war, als das zweite Kind kam oder für euch?
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Was sind da so die Herausforderungen, die damals waren oder die sich bis heute anhalten, mit kleinen Kindern zu arbeiten? Du hast ja auch Kita-Kinder.
Hm? Genau. Also damals war vor allem, also wie die Kleine kam, da war eben Corona-Zeit und eigentlich hatten wir gedacht...
Kind, ne? Genau. Das zweite Kind kam in Corona.
Genau, zweite Kind, genau. Im Mai 2020, genau, und da war eben die Sache die, dass wir halt dachten, ja, bis sie kommt, können wir noch Dinge umsetzen. Der Große geht ja in die Kita. Ja, und dem war natürlich nicht so, wegen Corona war alles geschlossen. Und da habe ich tatsächlich auch gar nicht gearbeitet in der Zeit, also wo ich hochschwanger war und wo sie noch sehr klein war. Da habe ich wirklich zeitweise gar nicht arbeiten können, weil eben... die Kita geschlossen war und wir konnten dann glücklicherweise unseren Sohn auch mal bei der Oma oder bei meinen Eltern unterbringen. Also wir haben das große Glück, dass wir Familie in der Nähe haben. Aber trotzdem habe ich mich ja dann um die Kleine gekümmert und da ging es dann schwierig, dass ich arbeiten konnte. Das hat sich dann erst, wie dann die Corona-Schließungen wieder vorbei waren, wieder eingependelt, dass ich auch, dann war ich meistens freitags im Büro und da hat die Oma auf die Kleine aufgepasst.
Genau. Mhm. Ja, und das ist der Punkt, ne, was, also alle reden so über Vereinbarkeit und alles, aber am Ende sind die Schlüsse der Vereinbarkeit ja nur zwei Dinge. Entweder hat man wirklich, ich sage immer, eine allseits bereite Oma/Opa, wir müssen ja immer die, wegen Gender, ja. Bla bla. Oder man kauft sich die Unterstützung ein und anders geht's nicht. Oder man verzichtet auf Geld, ne, und arbeitet deutlich weniger. Also ein anderes, das Rad wird ja nicht neu erfunden. Weil viele ja immer nach der Vereinbarkeitslösung suchen und da gibt es ja eigentlich keine Lösung. Wie siehst du das? Also es ist ja auch immer sehr valide, ne? Es schwankt ja auch immer je nach Kind und Situation, ne? Wenn jetzt für euch auch die Schule kommt, dann wird es ja noch genau. Neu.
Ja. Ja, man muss immer in Phasen denken, das sehe ich auch. Also es wird sich natürlich jetzt wieder vieles ändern, wenn der Groß in die Schule kommt. Und wir versuchen, die freien Zeiten, die wir mit den Kindern haben, dann auch bestmöglich zu nutzen und da dann auch Ausflüge zu machen oder ja, schöne Sachen zu machen. Also jetzt so die Randzeiten, quasi wenn wir sie vom Kindergarten nachmittags abholen, dann machen wir meistens nicht mehr viel. Aber wir versuchen dann bewusst, wenn dann auch mal ein freier Tag in der Woche ist oder wenn wir Urlaub haben, dass wir da dann besondere Sachen machen, uns dann wirklich Zeit für die Kinder zu nehmen. Und im Alltag versuchen wir eben den Alltag durchzuziehen, weil das für die Kinder auch am besten ist, weil sie dann halt auch wissen, heute ist Kindergarten und sich darauf einstellen können. Also ich bin kein Mensch, der großartig was für Routinen und so Gewohnheiten und so übrig hat, aber ich merke schon, für die Kinder muss man das aufrechterhalten, weil es einfach besser funktioniert dann am Ende des Tages. Genau.
Kann ich total zustimmen. Ja. Wie ist das denn aktuell? Also du hast jetzt so ein bisschen erzählt, dass du halt mit dem zweiten Kind auch dann gar nicht arbeiten konntest und das ist völlig realistisch, das ist einfach das echte Leben und ich finde, das ist auch legitim. Also mir ging es ja auch so, ne? Wie ist das denn jetzt? Also kennst du das mit den Zeitfenstern, Kindergarten, Notbetreuung und wie machst du das zusammen mit deinem Mann, die Aufteilung? Welche Herausforderungen habt ihr da so?
Genau, also wir haben wirklich eine 50-50 Aufteilung und haben die Tage aufgeteilt. Also zwei Tage in der Woche hole ich die Kinder und zwei Tage in der Woche macht er das. Und am Freitag schauen wir einfach, wer hat gerade mehr auf dem Tisch. Auch da gleicht sich ziemlich aus, würde ich jetzt mal sagen. Also genau. Und an den Tagen, wo man zuständig ist, ist man dann auch zuständig. Also falls dann da die Kita anruft und ein Kind muss abgeholt werden, dann macht es auch derjenige, der gerade dran ist. Genau. Und ansonsten versuchen wir uns eben abzusprechen, wie es gerade am besten passt. Ja. Genau. Und wir haben aber auch natürlich die Herausforderung, dass oft mal geschlossen ist oder irgendwie Personalmangel ist oder sowas in der Art. Und da haben wir echt das Glück, dass wir die Großeltern fragen können. Was aber, wo ich auch merke, das ist natürlich auch ein Organisationsaufwand on top. Also mir wäre es natürlich am allerliebsten, wenn der Kindergarten besser funktionieren würde. Das muss ich schon sagen, weil man dann nicht dieses zusätzliche Fragen, wann passt es und wann können die Kinder abgeholt werden und wann kommen sie wieder. Das ist natürlich auch irgendwie ein Aufwand.
Kann ich total verstehen. Ja, ist nochmal was anderes. Und das mit diesen Mini-Zeitfenstern, also nie genug Zeit fürs eigene Business zu haben, geht es dir da auch so? Oder ist das schon so, wo du deine Struktur und deine... Also dich so, jetzt, machst es ja jetzt auch schon 8 Jahre, ne? Also
genau, wir sind schon lang dabei. Also von dem her, wir haben eigentlich schon relativ normale Arbeitszeiten, nutzen eben die Zeit, wo die Kinder im Kindergarten sind. Manchmal machen wir so ein bisschen, ja, antizyklisch, würde ich sagen. Also manchmal sind die Kinder auch am Wochenende bei den Großeltern und dann können wir auch arbeiten. Also das ist... Dafür haben wir halt dann manchmal Ausfallzeiten in der Woche, weil halt der Kindergarten geschlossen hat. Also es, ja, wir kommen eigentlich schon dazu, aber natürlich gibt es Tage, wo ich dann sage, hey, ich würde gerne abends noch was machen und dann warte ich natürlich auch, bis sie im Bett sind und freue mich dann, wenn ich dann noch kurz Zeit habe, was zu machen. Mhm. Ja,
und findest du das jetzt tatsächlich idealer als eine Festanstellung in Teilzeit oder sagst du, ja, gerade weil ich ja noch mal abends theoretisch arbeiten könnte und eine Festanstellung würde zum Beispiel sagen, nee, du musst ja nur von 8 bis 12 irgendwo da sein und dann nicht mehr, wenn es jetzt kein Homeoffice geben würde. Das macht dieses, ich kann immer arbeiten, ja auch schwierig, oder? Weißt du, wie ich meine? Dieses, das ist der Vorteil, den man hat. Aber das ist auch dieses, du kannst immer arbeiten, sobald sich eine Möglichkeit ergibt. Und das stresst ja vielleicht auch, oder?
Nee, muss ich sagen, stresst mich nicht. Okay. Aber ich, ich integriere auch sowas wie Sport in die Arbeitszeit. Oder zum Beispiel finde ich es auch wichtig, tatsächlich, dass ich immer meine Haare färben kann. Und auch das mache ich dann mal manchmal untertags. Also es ist so ein, ja, es geht so ineinander über. Also mir sind gewisse Sachen einfach wichtig und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Also Sport zähle ich für, das ist einfach für mein mentales Wohlbefinden einfach wichtig, dass ich einfach Zeit für mich habe, klar denken kann, mal ein bisschen rauskommen, einfach auch aus dem gewohnten Umfeld. Diese Zeit nehme ich mir dann tatsächlich. Also da habe ich einen festen Zeitpunkt auch für Laufen, einmal in der Woche. Und dadurch merke ich, es ist nicht nur Arbeiten. Also für mich gehört das einfach dazu mittlerweile, der Sport. Also der ist einfach wichtig, dass ich funktioniere.
Das ist dieses Thema Selbstfürsorge, ne? Das ist, das muss man auch erstmal so erkennen, ne? Wenn man in diesem Hamsterrad von Care-Arbeit und 24/7 Standby drin ist, dass man auch für sich selber sorgen muss, um zu funktionieren. Was ich nochmal fragen wollte, ist, jetzt ist es schon wieder weg. Was wollte ich denn noch fragen? Ach ja, Thema Persönlichkeitsentwicklung in der Selbstständigkeit. Wie ist es dir damit gegangen? Also du hattest mit Sicherheit auch die typischen Herausforderungen, wie wir alle haben. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel immer diese Zweifel, ne? Zweifel, wird es ankommen mit dem Produkt und hier und da. Wie ist das bei dir?
Ja, es war auch ein großer Weg. Also ich habe ja am Anfang erzählt, dass mir das eben aufgefallen ist, dass mein Mann sich verändert. Und er ist halt wirklich so von der Mentalität so ein Machertyp. Der setzt einfach um und ich bin anders. Also ich bin jemand... Ich stelle mir da schon, also am Anfang war es auch wirklich ein großes Thema, was denken denn die anderen und kann man denn das so machen? Und auch so gerade in Bezug auf Marketing war es auch so, ich komme eben aus Agenturen, die für Kunden was umgesetzt haben und diese Kunden waren ja schon bekannt. Und wenn man da auf der Webseite irgendwie was Kleines ändert, dann fällt das vielleicht ein paar tausend Menschen auf. Wenn ich jetzt auf meiner Webseite was ändere, fällt das am Anfang keinem auf, weil ich einfach nicht diese Reichweite habe und da hatte ich echt auch zu kämpfen damit, dass ich halt mit Veränderungen, ich dachte, das ist schlecht fürs Marketing, also dann bin ich quasi inkonsistent und habe keinen roten Faden, der sich durchzieht, wenn ich was ändere. Und also das war ein großes Thema, wo ich echt dazu lernen durfte, dass man natürlich Sachen ändern muss, wenn sie nicht mehr passen. Genau. Und ja, auch mit dem Thema natürlich öffentlich sichtbar sein. Also ich bin mittlerweile auf LinkedIn, habe ich quasi meine Kontakte und alles organisiert, wo ich auch Posts schreibe. Und da war aber halt auch ein längerer Weg dazu hin, weil ich am Anfang den Fehler gemacht habe, zu stark auf Facebook zu setzen und dachte, da passt das irgendwie. Und mittlerweile, ja, merke ich, LinkedIn passt zum einen viel besser so zu meiner Persönlichkeit. Ich schreibe recht gerne, mache Fotos. Das funktioniert ja auf LinkedIn auch super, während zum Beispiel Live-Videos oder überhaupt Videos mir nicht liegen. Mhm. Und das hat mich immer unter Druck gesetzt bei Facebook und Instagram, dass man da ja viel mit Videos arbeiten sollte, wenn man eben erfolgreich Marketing machen soll. Und da habe ich mittlerweile schon so meine Nische gefunden. Zudem ist unsere Zielgruppe ja auch rein, so ein rein B2B-Unternehmen. Also da passt ja LinkedIn viel besser wie Facebook.
Ja, genau. Ja. Ich bin ja auch LinkedIn-Fan. Also ich bin da ganz bei dir. Ja, das stimmt. Und erreichst du jetzt auch, also jetzt wegen Kunden und so, erreichst du dann oder bekommst du auch über LinkedIn einige Kundenanfragen? Oder ist das bei dir, da du jetzt schon so viele Jahre auch drin bist, gehe ich sogar davon aus, du wirst eher empfohlen, dass das eher so zufriedener Kunde erzählst drei weiteren ist. Für die Mamas, die so auch so am Start sind, die fragen sich bestimmt auch, wo bekomme ich denn Aufträge her? Ja, wie sieht das da bei dir aus?
Genau, also wir sind auf jeden Fall auf LinkedIn aktiv, auch mit Nachrichten. Also wir schreiben tatsächlich mit den Leuten und fragen auch ab, ob Bedarf da ist. Das funktioniert derzeit so, dass wir eben Kontakte drüber generieren, aber manchmal dauert eben die Entscheidungsfindung sehr lang. Genau, aber ich kann LinkedIn auf jeden Fall empfehlen, um neue Kontakte zu schließen. Und ich finde auch, es ist nicht immer der beste Weg, gleich so mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern man muss halt eben die Menschen auch kennenlernen. Und dazu haben wir eben ja auch eine Community gegründet, die zwar auch auf LinkedIn quasi basiert. Also wir finden quasi passende Leute in LinkedIn für unsere B2B-Marketing-Community. Und in der Community haben wir dann wiederum die Möglichkeit, uns näher mit den Leuten auszutauschen. Also da viel, viel mehr ins Detail zu gehen, viel mehr ja, fachlich zu diskutieren, was bewegt sie gerade, was sind die Herausforderungen in ihrem Unternehmen. Und so ist momentan unser Weg, also dass wir die Community als einen Kanal haben, der auch, ja, da würde ich auch so ein bisschen groß denken in diesem Bereich, weil da wissen wir noch gar nicht, was draus sich entwickelt. Also wir haben da erst im Januar damit gestartet und wollen natürlich, dass diese Community wächst und sich eben weiterentwickelt und dann wirklich so eine Hausnummer für B2B-Marketing wird. Da bin ich noch sehr gespannt, weil da gibt es unterschiedliche Ideen von uns, was wir damit auch machen können.
Genau. Also jetzt nochmal zum Verständnis. Ihr habt eine Community gegründet für interessierte Leute, die aber noch nicht wissen, ob sie mit euch zusammenarbeiten wollen oder können. Und da können die werden die erstmal enger betreut im Sinne von, passt das oder passt das nicht oder bekomme ich schon mal erste Tipps? Oder ist das schon so eine Art Community, wo ihr richtig reingeht und bezahlt Variante ist?
Das ist eine kostenlose Community und uns geht es gar nicht in erster Linie, dass die mit uns zusammenarbeiten. Das kann passieren, muss aber nicht. Also uns geht es wirklich um die Interessen der Leute, quasi um passende, ja, einfach passende Menschen zusammenzubringen. Es gibt zum Beispiel Industrieunternehmen, die auf Messen gehen. Dann gibt es Softwareunternehmen, die, nicht auf Messen gehen, sondern andere Dinge machen. Und rund um B2B-Marketing haben wir diese Community erschaffen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt alteingesessene, gewachsene Unternehmen, die zum Beispiel im Online-Marketing gerade erst anfangen, die mit Corona gemerkt haben, oh, wir müssen irgendwie digital werden. Dann gibt es Unternehmen, die sind schon sehr digital und sind zum Beispiel international aktiv. Also unsere Community ist rein deutschsprachig für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die Menschen, die sich dort versammeln, was denen gemeinsam ist, die sind oft so ein bisschen allein in ihrem Unternehmen. Also musst du dir das so vorstellen, das ist ein Industrieunternehmen oder ein Technikunternehmen, wo sehr viele Männer auch oft arbeiten, die eben Ingenieure sind, die Techniker sind. Und im Marketing sitzt ganz oft eine Frau, ist nicht immer so, aber halt oft. Dann gibt es noch Sales-Leute. Manchmal arbeiten die mit Marketing zusammen, das passt dann super. Wenn sie es nicht tun, dann ist es für die Marketing-Leute auch oft ein bisschen schwierig. Also wir versuchen auch so den Vertrieb und Marketing quasi so zu connecten, weil wir halt gemerkt haben, Vertrieb ist immer noch halt derjenige, der am Ende die Kunden reinbringt. Und Marketing hat dann leider, wird oft nicht so verstanden. Und dafür möchten wir quasi stehen, dass wir die ganzen Marketing-Leute unterstützen und eben dieses Sales-Marketing-Alignment auch ein bisschen fördern. Also dass eben die Unternehmen wollen ja Kunden gewinnen, Und wie Marketingverständnis für Sales gewinnt und Salesverständnis für Marketing. So ist ein bisschen unsere Community auch gestrickt. Also ich habe ja auch ein Logo oder ein Avatar quasi entworfen und da ist eine Superheldin drauf. Das ist so ein bisschen in Rot und Schwarz und Grau. Sie ist so ein bisschen gezeichnet und hat B2B-Marketing auf ihrem Shirt stehen. Also so ein bisschen ist unser Ansatz. Wir wollen, dass Marketing einfach ihr Standing entwickelt und auch in diesen erklärungsbedürftigen Branchen Marketing glänzen kann.
Aber schon unter dem Aspekt SEO oder allgemein erstmal Online-Marketing? SEO ist ein großes Online-Marketing, also ein großer Teil von Online-Marketing. Okay.
Genau. Genau, aber es ist halt ein Teil und ich finde halt, es ist, um erfolgreich Marketing zu machen, musst du wirklich alle Kanäle miteinander verzahnen. Und da kann nicht SEO allein stehen. Also SEO kann gut für Leads sorgen über die Webseite, aber natürlich muss auch der Vertrieb dann das Richtige sagen am Telefon und es muss einfach eine Verknüpfung sein. Mhm. Genau.
Also wenn wir jetzt schon mal auf dein Angebot kommen, was ja hier die selbstständigen Mamas auch platzieren dürfen, ne, wenn wir da die Zeit investieren für eine schöne Aufnahme, ist diese Community, die ist aber dann doch eher für Unternehmen oder können hier auch Solopreneure sich dazu schalten?
Wir haben unterschiedliche Leute. Also wir haben zum einen Angestellte in Unternehmen, also in B2B-Unternehmen, also Industrie, Technologie, Software, E-Commerce und so weiter. Und wir haben aber auch Selbstständige bzw. Freelancer. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, es gibt anscheinend einen großen Markt für Interimspositionen, also Leute, die quasi ins Unternehmen gehen, dort eine Zeit lang arbeiten als Marketingmanager und dann wieder weiterziehen. Und wir haben auch Dienstleister wie Übersetzerinnen, andere SEOs, andere Online-Marketer. Also der Schnittpunkt oder die Schnittmenge ist B2B-Marketing. Mhm. Also Marketing für, wo quasi die Zielperson sich auch in einem anderen Unternehmen befindet.
Ja, also genau. Business to Business, also keine, genau, wenn ihr jetzt zum Genau, also alle, die jetzt hier einen Etsy-Shop haben und da was verkaufen, das ist eher Business to Customer. Und wenn du zum Beispiel Coach bist für Selbstständige oder du, ich auch im Podcast-Service war, Business to Business, würde ich jetzt so sagen, oder auch als virtuelle Assistentin, ist ja auch sehr viel B2B, dass sie Unternehmerin ist und für andere Unternehmen arbeitet. All diese Zielgruppen würden da reinpassen in eure Community rund um das Thema Marketing, also Sales und Marketing zu verknüpfen. Genau. Sales ist der Vertrieb, das ist der verkauft, und das Marketing, das sind die Leute, die halt die Marktschreier, nein, nicht die Marktschreier, aber die machen halt diesen Content, also Hub Hero, Hygiene Hub und Hero, jetzt gehen wir nicht da noch weiter rein, aber die machen diese Basis, um Produkte zu vermarkten, also wie toll die sind. Habe ich das jetzt ungefähr so richtig beschrieben?
Genau, also ja. Du kannst dir das auch so vorstellen, also Marketing legt halt fest, wer ist überhaupt die passende Zielgruppe, wo können wir am meisten was bewirken. Im B2B sind das auch ganz oft dann auf Branchen runtergebrochen, also dass halt ein Maschinenbauunternehmen für die und die Branche am besten Maschinen baut und so weiter. Also da gibt es halt ganz viele Unterkategorien und das macht es halt so vielfältig und so. Deswegen kann man auch so viel drüber diskutieren und sich unterhalten, genau. Hm.
Würdest du sagen, eine spitze Positionierung ist super wichtig? Oder wäre auch okay, wenn man erstmal so zu Beginn oder halt so in zwei Jahre oder so selbstständig ist und sagt, ja, positioniert, ich weiß auch nicht so ganz genau. Was ist so deine Meinung dazu?
Also, das ist so ein Reizthema bei mir. Also ich selber bin als Person sehr vielseitig, das weiß ich mittlerweile auch. Also ich muss auch immer meinen eigenen Fokus da wieder finden und mich auf meine eigenen Stärken besinnen. Aber für Unternehmen, also wenn man ein Unternehmen gründet und auch mehrere Mitarbeiter hat und einfach für etwas stehen will im Markt, dann finde ich es super wichtig, sich spitz zu positionieren. Da, ich glaube, da geht kein Weg vorbei, weil man so einfach so am besten seine Zielgruppe dann auch findet und sich einen Ruf aufbauen kann. Als Einzelperson, glaube ich, kommt es sehr drauf an. Also ich kenne beides. Ich kenne Leute, die sehr spitz positioniert sind und ich kenne Leute, die aber auch sehr breit unterwegs sind und trotzdem erfolgreich sind. Also da kann ich jetzt nicht richtig was raten. Ich glaube, da muss man immer wieder reflektieren, wo möchte man hin, was ist das Ziel des Ganzen. Ich merke halt, diese Marketing-Positionen, also auch die Leute, was bei uns in der Community sind, wenn die Marketing für ein Unternehmen verantworten, dann ist auch die breite Ausrichtung oft ganz gut, weil die müssen eine Messe organisieren, Events organisieren, dann wiederum die Webseite pflegen. Also die sind auch sehr vielseitig. Also merke ich auch. Also so für Unternehmen finde ich spitz positioniert tatsächlich sehr gut und das, was man quasi dann auch auf seine Webseite schreibt und wie man agiert, hat auch sehr viele Vorteile, wenn man spitz positioniert ist. Also ich kann es nur von uns sagen in LinkedIn, wir wissen genau die Person, die zu uns passt. Also wir können das anhand von ein paar Kennzahlen einfach ausmachen und Leute quasi gezielt herausfiltern und ansprechen und natürlich haben nicht alle Leute dann Zeit oder es matcht nicht immer, aber prinzipiell haben wir quasi ein Schema, wer zu uns passt. Ja.
Okay, ja, dann haben wir also, liebe Hörerin, die Community, von der Lisa gerade gesprochen hat. Ich setze den Link mal in die Shownotes. Ansonsten, wenn du webgeist.de, ist das richtig?
Genau, das ist unsere Webseite, also die von der Agentur. Genau.
Also ansonsten, wenn du webgeist.de einmal eingibst, da wirst du auch dann auf die Community geleitet. Das ist die SEO-Agentur von Lisa und ihrem Mann. Und SEO an sich, jetzt nochmal alle, die über eine Webseite nachdenken, beziehungsweise da im Aufbau sind, was würdest du denn da den Mamas raten, wenn die jetzt sagen, ich brauche ja jetzt eine Webseite, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich bin auch schon selbstständig und jetzt möchte ich endlich eine Webseite machen? Da kann man jetzt ganz viel raten, aber was wäre so mega wichtig, sei es an Seiten, die man haben sollte oder auch wie man SEO, wenn man null Plan hat, das irgendwie schon mal ein bisschen so die Zielgerade kriegt?
Also wir arbeiten ja tatsächlich mehr mit Unternehmen zusammen, deswegen kann ich jetzt B2C jetzt nicht so ganz, also da ist SEO tatsächlich auch nicht immer der beste Kanal, also ich glaube, da muss man halt abwägen, was am besten passt. Wenn man zum Beispiel was Neues hat, würde ich eher auch, also wenn man Innovation oder ein neues Produkt hat, dann wird danach nicht gesucht, muss man wissen. Also dann, wenn das noch keiner kennt, ja, wie es und keiner irgendwie einen Namen dafür hat, wie soll man dann suchen? Also was ich tatsächlich raten kann, ist, wenn man schon Kunden hat, dass man diese Kunden anschaut und versucht, Muster zu finden. Also waren das immer ähnliche Kunden? Wo sind die regional? Findet man irgendeine Schnittmenge heraus? Was gut zu einem passt und wovon man mehr Kunden gewinnen möchte. Das finde ich so als Vorarbeit schon mal ganz hilfreich, dass man halt sagt, ja, was ist eigentlich das Ziel? Weil wenn ich genau weiß, wen ich ansprechen möchte, dann kann ich das auch auf meine Webseite schreiben. Wenn ich es nicht raufschreiben kann, dann können auch nicht die richtigen Leute kommen. Also das ist unabhängig jetzt von SEO, man muss einfach nennen, was man möchte. Also hat wieder viel mit Positionierung tatsächlich auch zu tun. Genau, und in der Webseite an sich kann ich nur raten, dass man Systeme nimmt, die weit verbreitet sind und die sich auch für SEO eignen. Also ich sehe sehr oft bei Selbstständigen Baukastensysteme wie Wix oder Jimdo. Damit kann man leider sehr schlecht nur Suchmaschinenoptimierung machen. Da würde ich tatsächlich empfehlen, dass man WordPress nimmt. Und wenn man die Webseite selber pflegen will, muss man sie natürlich einarbeiten. Aber es gibt natürlich für WordPress, der Vorteil ist, es ist sehr weit verbreitet. Und da gibt es natürlich auch einen Haufen Dienstleister dafür, die sich damit auseinandersetzen können und das dann für einen pflegen können. Oder man findet halt auch viele Anleitungen, viele Tutorials. Also ich kann immer nur raten, nimm nicht irgendeinen Exoten, Baukasten, irgendwas, sondern etwas, wo im Markt schon etabliert ist, dann findet man sich auch schnell zurecht und kann einfach auch Dinge umsetzen. Während halt mit Exoten, CMS-Systemen nicht alles möglich ist. Mhm. Genau, ja. Das würde ich jetzt so nochmal. Und wie die Seite aufgebaut ist, ist natürlich sehr individuell. Aber sehr wichtig finde ich tatsächlich eine über uns oder über mich Seite. Einfach, um das Persönliche zu zeigen. Das haben früher auch, also mittlerweile wird es, glaube ich, besser so bei den Einzelkämpfern, dass die sich auch wirklich zeigen mit Foto, mit was sie machen, wo sie herkommen, ein bisschen Lebenslauf beschreiben. Das sehen wir eher bei den Unternehmen noch, dass die sehr, sehr zurückhaltend sind, mit persönlich aufzutreten. Also manchmal gibt es sehr wenige Fotos, wenn überhaupt. Also da kann ich nur raten, es ist einfach so, Menschen kaufen von Menschen und man muss sich einfach zeigen. Ja. Und das muss jetzt nicht der riesen YouTube-Kanal sein, aber Basics müssen einfach da sein. Mhm. Genau.
Ja, die Über-mich-Seite ist auch irgendwie immer eine sehr viel geklickte Seite. Also ich hatte jetzt schon ein paar Webseiten, auch durch die Blogs und so weiter. Und die Über-mich-Seite ist total beliebt gewesen, häufig, neben Blogartikeln und so, war die schon immer in den Top 5. Genau. Ja, es ist, gehe ich ja auch drauf. Ich will ja auch wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Also irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Ja, also sind wir schon bei den 3 Tipps oder hast du was drüber hinaus?
Ach, ich mach das so, also ich hätte jetzt noch mal dich vielleicht noch mal was zu Mutterschaft und so gefragt.
Ja, okay.
Und ansonsten würde ich auch zu den 3 Tipps kommen. Okay, also wenn du jetzt nichts hast, wo du sagst, das ist mir irgendwie voll wichtig, das auch mal zu sagen und zu erwähnen.
Nee, gerade eigentlich nicht. Nee, wir waren okay. Gut im Flow. Genau.
Okay, also ich war bei der Über-mich-Seite, okay. Okay, dann würde ich gerne noch einmal zurück zu dir als selbstständige Mama kommen. Ich habe es gerade am Anfang noch einmal kurz angerissen, aber was ist für dich die größte Herausforderung? Gibt es irgendwas? Und das größte Geschenk durch die Selbstständigkeit als Mama? Also einmal dies und einmal das andere.
Also Herausforderung ist für mich wirklich dieses persönlich aufzutreten, also und da auch eine richtige Linie zu finden. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, in LinkedIn funktionieren natürlich Posts sehr gut, wo man auch mal sich verletzlich zeigt und auch mal negative Dinge anspricht. Aber ich möchte ja auch nicht negativ wahrgenommen werden.
Mir geht's genau.
Ja. Genau, also das ist wirklich ein Ding. Also das hatten wir auch in der Community tatsächlich diskutiert. Man kriegt natürlich Reichweite, wenn man sich offen zeigt. Aber man möchte natürlich auch nicht als derjenige, der ständig irgendwie scheitert, dastehen. Da merke ich, das ist für mich echt eine Herausforderung, also und halt auch ja, auf Leute zuzugehen und auch mal ja, Kritik quasi einzustecken, das ist auch so ein Ding, was für mich natürlich immer noch schwierig ist. Ich weiß mittlerweile, wie man besser damit umgehen kann, aber ich glaube, das hat jeder, dass man halt denkt, ja, was ist denn, wenn ich mal irgendwie ja, einfach einen Widerspruch höre oder so geht das nicht oder auch sowas wie, wenn jemand einen dann tatsächlich mal unprofessionell finden würde oder so. Also da das ist wirklich ein Thema, wo ich echt immer mal wieder so hinterdenken muss und hinterfragen muss. Genau. Und was natürlich auch das Unverständnis vom Umfeld ist manchmal auch so eine Herausforderung. Mhm. Also dieses, ja, warum arbeitet ihr immer am Wochenende, am Feiertag? Warum arbeitet ihr überhaupt so viel? Und solche Dinge, also das merke ich auch manchmal.
Ja, ihr macht das ja auch, weil, wie du es schon sagst, in der Anstellung arbeitest du nur für andere Leute und ihr arbeitet jetzt für euch und es ist so schön, die Erfolge einzufahren und dann wünscht man sich natürlich noch mehr davon und das macht Spaß und ich kann das voll verstehen, wenn das Umfeld wahrnimmt, ihr arbeitet viel, weil ihr vielleicht doch viel arbeitet oder es denkt nur so, weil das macht halt Spaß, ne?
Ja, es macht Spaß und wir wollten ja auch eigene Dinge voranbringen. Also es hat sich ja sehr gewandelt. Also wir sind ja eben, wir haben schon so viel ausprobiert. Also die Community ist zum Beispiel auch entstanden dadurch, dass wir früher Stammtische hatten. Also wir hatten quasi Unternehmertreffs organisiert in München und haben einfach schon immer das gemacht, dass wir halt Menschen zusammengebracht haben. Und jetzt ist es eine Community, also quasi eine Art so Forum, kannst du dir vorstellen. Also wie früher die Online-Foren waren, so ist heute die Community, wo man halt einfach Beiträge schreibt und sich gegenseitig kommentiert. Genau, und solche Dinge brauchen natürlich auch einfach Entwicklungszeit, dann Zeit da drin auch was zu tun und mit den Leuten einfach zu sprechen und Nachrichten zu schreiben und so weiter. Mhm. Also das ist natürlich auch, fließt alles mit ein. Genau.
Und das Beste, also das größte Geschenk der Selbstständigkeit, besonders so im Familienkontext?
Der Selbstständigkeit sind es tatsächlich die Kinder. Ich glaube, ich hätte keine Kinder bekommen, wäre ich noch angestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich konnte mir das damals überhaupt null vorstellen. Also ich hatte auch, ich kann mich noch erinnern, in der einen Agentur war es auch so, dass eine aus der Elternzeit wiederkam. Die war dann mehr so zu Besuch mal zwischendrin und so. Und sie kam aber dann im Endeffekt nicht wieder. Ja. Und das hat mir, also ich habe das damals so, glaube ich, im Unterbewusstsein mehr so gehört, also wahrgenommen. Ich dachte, das geht nicht zusammen. Ja. Und ja. Das würde ich schon sagen. Und halt auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Entwicklung, was wir auch unseren Kindern weitergeben können. Ich glaube, das wäre anders geworden, wenn ich angestellt gewesen wäre.
Ich muss dazu eine Sache sagen, du hast total recht. Ich kenne das auch mit, wie soll ich das dann als Angestellter? Werde ich in ein Schema gepresst, muss da funktionieren und muss irgendwie die Kinder organisiert bekommen? Also mein altes Ich, sage ich jetzt auch mal so 2015, hat auch so gedacht und vielleicht die Arbeitswelt war auch damals so. Also damals war ja noch nicht dieser extreme Fachkräftemangel wie heute. Und heute ist es ja schon nach und nach jetzt anders bei den Unternehmen. Ne? Dass die auch schon mal merken, wie sollen wir denn noch gute Mitarbeiter finden? Und dann müssen wir auch mal ein bisschen was geben. Und da passiert gerade ein Umdenken. Und Mamas, die noch Teilzeit angestellt sind oder Vollzeit oder wie auch immer und selbstständig und was weiß ich, auf jeden Fall, die auch noch angestellt sind, die dürfen auch einfordern. Das ist meine Meinung. Ihr dürft auch sagen, ich kann so und so und so arbeiten, ich gebe dafür aber auch das und das und das und Punkt. So, und dann können die Unternehmen gucken, passt das nicht. Und wenn es nicht passt, ja, die kriegen eh keinen anderen, so auch überspitzt jetzt gesagt. Ne? Ist meine Einstellung dazu. Damit gehe ich auch immer so gerne raus, dass die Mamas, die da selbstbewusst sein dürfen und sich auch einfordern dürfen. Weil Mama sein ist halt ein richtig krasser Job. Und da muss man sich dann nicht noch zerreißen für einen Arbeitgeber, um da auch noch 100% geben zu müssen, so wie der Arbeitgeber das will. Ist aber meine Meinung, das könnte auch ein bisschen anecken, das weiß ich.
Ja, nee, ich kann das schon unterschreiben, dass man auf jeden Fall für sich einstehen darf und es scheint auch zu funktionieren. Also ich sehe es eben bei Kundinnen, also die haben ja teilweise auch Kinder und die machen dann Homeoffice, mal sind sie dann im Büro, aber ich merke, dass die das auch einfach wuppen und dass die auch nicht schlechte Positionen haben. Also die sind ja, meine Ansprechpartner sind meistens eben entweder Head of Marketing oder eben ja im Marketing-Team, also schon unter der Geschäftsleitung auch ganz oft. Also das geht auch. Da muss das Unternehmen nur wollen, würde ich auch sagen.
Ja. Aber für dich ist die Selbstständigkeit der richtige Weg und das mit der Community finde ich auch total cool. Wo kann man dich denn finden noch? Also webgeist.de und LinkedIn. Darüber hast du
genau,
ja gesprochen.
Genau, auf LinkedIn. Ja, ja. Super gerne auf LinkedIn. Also ich connecte mich sehr gerne mit Leuten und schreibe auch gerne und könnt mich auch gerne per Nachricht irgendwas fragen, was euch einfällt, auffällt. Genau, ja.
Dann kommen wir langsam zum Ende. Welche drei Tipps würdest du deinen Hörerinnen mitgeben, die sich in der Elternzeit oder auch nach der Elternzeit mit Kind nicht nur selbstständig machen wollen, sondern die vielleicht auch schon selbstständig sind?
Genau, also der erste Tipp ist mehr so für diejenigen, die sich selbstständig machen wollen oder eben schwanger sind und nicht wissen, wie es in der Elternzeit vielleicht weitergeht. Also ich kann wirklich dazu raten, Gleichberechtigung wirklich von Anfang an umzusetzen. Also mit dem Partner einfach zu sprechen, wie wollen wir das lösen und das wirklich von Anfang an mitzudenken. Einfach aus dem Grund, ich sehe das ganz stark im Umfeld, also noch stärker so in Bayern auf dem Land, wie jetzt bei uns in der Stadt. Aber ich sehe ganz oft Mütter, die wirklich tolles Potenzial haben, tolle Dinge können und einfach dadurch, dass der Mann einfach mehr verdient, immer zurückstecken müssen. Und das finde ich zu kurzfristig gedacht. Also das ist, ich finde halt, Kinder können mit verschiedenen Personen gute Beziehungen knüpfen. Also es müssen nicht nur immer die Eltern sein, es können auch, wenn man Großeltern hat, auch die sein. Oder man kreiert sich eben ein Umfeld, was passt. Also es können auch Tanten sein oder genau, also bei uns ist jetzt auch meine nächstjüngere Schwester macht jetzt zurzeit auch hin und wieder was mit den Kindern. Also ich finde, man darf da ruhig weg von diesem ganz traditionellen Modell, weil das den Kindern natürlich auch viel mehr Erfahrungen dann im Endeffekt schenkt, weil sie da einfach viele, viele Bezugspersonen haben. Find ich einfach wichtig, also neben der Gleichberechtigung, dass man das ganze Umfeld ein bisschen aufmacht, einfach im Hinblick, man kann krank werden, es kann was passieren. Ich finde das super wichtig, dass man sich nicht nur so einschließt in die kleine Familie, sondern den Kindern auch mal die Möglichkeit gibt, eben wenn sie ein bisschen größer sind, also das muss jetzt nicht im Babyalter sein, aber später, dass sie halt auch mal was mit der Tante machen oder am Wochenende zu den Großeltern gehen, solche Dinge. Und eben Gleichberechtigung finde ich im Hinblick auf die Entwicklungschancen, die man halt in seinem Leben hat. Also man muss nicht in einem Job bleiben, der einem überhaupt nicht gefällt. Das macht einen auf Dauer nur krank und unglücklich. Und da finde ich, sollte man schon gucken, wie passt das alles zusammen und wie kann man, dass jeder in der Familie einfach seinen Platz hat und sich weiterentwickeln kann.
Genau. Richtig schön gesagt, ja. Besonders das mit der Gleichberechtigung. Also auch kein Druck, wenn es nicht immer gleich 50-50 ist. Ich finde, es ist auch echt selten, ne, dass man sagt, hey, wir machen das jetzt 50-50 und es klappt sofort. Sondern das ist immer ein Versuchen und Anpassen. Eigentlich so wie Online-Marketing ja auch. Und das darf auch mal 70-30, 40-60 oder keine Ahnung, also das ist wirklich immer auch situationsabhängig, aber dass man vom Grundsatz her weiß, mein Platz ist nicht nur Küche und Kinder und sowas, sondern ich darf auch arbeiten und mein Papa darf, und mein Mann darf auch die Care-Arbeit übernehmen und da seine Kompetenzen sammeln, ja. Ja, voll schön.
Genau. Okay. Und das zweite wäre auf jeden Fall diese Me-Time, was ich ja schon angesprochen habe, mit Sport und einfach mal auch was anderes sehen. Also wir haben uns unser Leben quasi sehr auf kleinem Raum aufgebaut. Das glaubt man gar nicht. Also wir sind hier in München, im Süden von München und haben alles so in einem Kilometer-Radius, also Kindergarten, Wohnung, Büro. Und mir ist es aber halt auch wichtig, dass ich mal irgendwie rauskomme, meine Perspektive erweitere. Also ich gehe eben dann auch Business-Netzwerken am Abend, was auch so ein Stück weit Me-Time ist, nicht nur, weil es auch fürs Business ist, aber es ist für mich schon auch, ich sehe dann neue Locations in der Stadt und treffe andere Leute und sehe einfach mal ein bisschen was anderes, wie immer nur das Büro und die Wohnung und den Kindergarten. Genau, und eben Sport mache ich halt auch super gern. Also ich gehe zweimal die Woche laufen, einmal unter der Woche, einmal am Wochenende. Und am Wochenende schaut eben mein Mann auf die Kinder oder sie sind bei den Großeltern. Und unter der Woche nehme ich mir das tatsächlich auch von der Arbeitszeit, weil es mir einfach wichtig ist. Weil ich halt gemerkt habe, wenn ich es nicht mache, dann merke ich halt, ja, ich irgendwie bin nicht mehr produktiv genug und ja, funktioniert alles nicht mehr so, wie es sollte. Genau. Das wäre das Zweite, also dass man eben Zeit für Me-Time sich auch nimmt. Das muss auch nicht Sport sein, das ist bei jedem ja was anderes. Also manche singen gerne, manche ja, tanzen, manche machen irgendwas ganz anderes. Also nur so als Beispiel, mir ist dieser feste Termin mit dem Laufen einfach super wichtig. Genau, und das Dritte, was ich sagen würde, was ich jetzt auch so erst so die, ja, ich würde sagen so die letzten 3-4 Jahre gemerkt habe, ist wirklich mit den seine eigenen Stärken, also sich seiner eigenen Stärken bewusst sein und auch diese Stärken weiter ausbauen und ausleben und nicht irgendwie sich verbiegen, weil das passiert ja im Business schon auch manchmal, dass man dann irgendeine Idee hat und dann müsste man dann dies und das machen und eigentlich macht man das gar nicht so gerne. Also da merke ich auch, genau, also Ich schaue auch immer wieder, ja, was kann ich denn wirklich richtig gut und wie kann ich davon mehr machen? Also ich, das, genau, ist halt auch so der Punkt, dass mir eben diese Community auch sehr halt gelegen ist, weil ich kann sehr gut mit Leuten diskutieren, schreiben, mich mit Leuten austauschen. Weniger gut bin ich tatsächlich in so neue Leute irgendwie connecten, also mit neuen Leuten irgendwie. Also da dauert es immer ein bisschen. Ich brauche also eine beständige Basis an Menschen, die ich immer mal wieder treffe, immer mal wieder spreche. Und daher bin ich auch sehr happy, dass wir eben die Community jetzt umsetzen konnten, weil da kann sich dann das Ganze ja in die Tiefe quasi verlagern. Ich mag ungern Smalltalk und so dieses Oberflächliche, sondern ich spreche sehr gern mit Leuten tiefer und hinterfrage Sachen und ja, lerne sie gut kennen. Und es funktioniert halt super, wenn man halt so ein beständiges Umfeld hat, wo man immer wieder die Leute trifft oder schreibt.
Ja, genau. Das verstehe ich. Also durch den Podcast ist mein Netzwerk ja auch extrem gewachsen. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mit so vielen, also manche habe ich auch erst hier in so einem Interview erst kennengelernt. Ich kannte viele jetzt auch schon, aber so wie du sagst, ne, wenn es dann ein bisschen tiefer ist und beständiger ist, dann sind das mega wertvolle Kontakte. Also in jeglicher Hinsicht. Und das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Voll schön.
Ja.
Dann danke ich dir.
Ja, danke auch. Hat mir super Spaß gemacht. Ich muss sagen, es war ja mein erstes Interview und
wow.
Super.
Warst du nervös?
Ja.
Ja, das ist, das geht dann...
Bin aber nicht mehr.
Nee, ne? Also, ich finde, man hat dir das auch gar nicht jetzt irgendwie angemerkt oder gehört oder wie auch immer. Voll gut gemacht und eine schöne Art auch, wie du sprichst. Das fand ich auch total angenehm und ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht, besonders mit der Community. Und liebe Hörerinnen, genau, wenn du jetzt Lisa total sympathisch fandest, wovon ich jetzt wirklich ausgehe, dann vernetz dich einfach mal mit ihr auf LinkedIn und schreib ihr, dass du sie über meinen Podcast kennst. Und ich glaube, Lisa freut sich da mega drüber.
Ja, total.
Genau, unter Lisa sehe ich auf LinkedIn, der Link ist aber auch in den Shownotes. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
So, jetzt mache ich Stopp. So, an dieser Stelle bin ich jetzt